Ja, wir haben heute ein besonderes Thema in dem Zuge der Bibelkunde, und zwar die Frage nach dem Kanon des Neuen Testaments. Ein grundlegendes Thema, aber jetzt, wo wir sozusagen von dem Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament gehen, ist es mal ganz sinnvoll, uns damit zu beschäftigen, nachdem wir uns letztes Mal betrachtet haben, was ist eigentlich zwischen dieser Zeit, diese 400 Jahre zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament passiert, einmal zu schauen, was ist eigentlich das Neue Testament? Wie kam es dazu, dass das Neue Testament, diese 27 Bücher, überhaupt als Wort Gottes, als Teil der Bibel angesehen wurden? Und das Fachbegriff dafür ist Kanon. Ja, es kommt nicht aus der Musik, sondern Kanon. Was bedeutet Kanon? Der Begriff Kanon kommt aus dem Griechischen und von dem griechischen Wort Kana. Und das heißt so viel wie Rohr oder wie ein Stab. Übrigens kommt unser Wort Kanal daher. Ein Kanal, der lang geht, von diesem Wort Kana, Rohr oder Stab. Ein genormter Stab wurde früher als ein Maßstab benutzt. Also man konnte einen Stab, wo man wusste, wie lang der ist, konnte man dran halten, und wie bei unserem Zollstock, ja, dann konnte man daran etwas messen, wie groß ein Objekt ist, was für Verhältnisse ein Objekt hat. Und daher kommt dann diese Ableitung Kanon, das bedeutete dann Regel oder Richtschnur, Norm oder Vorschrift. Ja, also das, was quasi genormt war, das, was abgemessen war, was klar war, was fest umrissen war. Und damit ist der Kanon, also bedeutet so viel wie Regel oder Richtschnur. Im Bezug auf unser Thema bezeichnet es die genormte Liste der Bücher, die als heilige Schrift unter den Gemeinden betrachtet werden. Also der christliche Kanon ist der christliche Maßstab der heiligen Bücher, der heiligen Schriften, die zur Bibel gehören. Diese Schriften haben nämlich selbst eine Autorität. Sie sind selbst der Maßstab, die Norm oder die Richtlinie für den Glauben und das Leben der Christen. Also daran, an diesem Wort soll alles gemessen werden. Das ist sozusagen unser Maßstab, unser Messstab, an dem alles an christlicher Lehre und von unserem Leben gemessen werden soll. Und deswegen merken wir, okay, diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Der biblische Kanon, auch gerade der neutestamentliche Kanon, es ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil es im Grunde die ganze Lehre und das ganze Leben eines Christen beeinflusst. Das ist nicht nur irgendwie eine historische Frage, sondern eine zutiefst praktische. Und es gibt sehr, sehr viele Themen, die damit nun einhergehen. Das Thema, wie hat Gott sich geoffenbart? Das Thema, was ist Inspiration? Inwiefern hat Gott sich im Wort geoffenbart? Welche Autorität hat das Wort Gottes, in welchem Gott sich geoffenbart hat? Ist es tatsächlich dieser Maßstab, diese Norm, die für uns gilt? Wie ist das Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Bibel? Ja, das sind hier sind ganz wichtige Fragen, ganz wichtige Themen, die alle mit dieser Frage nach dem Kanon, die damit verbunden sind, die zusammengehören. Und das macht es auch etwas schwierig, ehrlich gesagt, hier in einer Lehrstunde eine passende Übersicht zu geben. Aber wir wollen mal ein paar Dinge einfach anklingen lassen, und vielleicht lässt sich das dann später einmal weiter vertiefen oder in persönlichen Gesprächen. Wichtig ist zu verstehen, was ist die Grundlage des neutestamentlichen Kanons? Und hier gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Ansätze. Ja, zum Beispiel sagt die römisch-katholische Kirche, also die Grundlage für den neutestamentlichen Kanon ist die Kirche. Die Kirche hatte die Autorität, einfach zu bestimmen, was Schrift Gottes ist, was Wort Gottes ist. Das heißt aber, Die Kirche steht über dem Wort Gottes, über dem neutestamentlichen Kanon und bekommt nur durch die Autorität der Kirche dann sozusagen eine Autorität oder eine Befugnis zugeschrieben. Und das ist natürlich eine gefährliche Sache. Viele sagen aber, ja, sozusagen die Geschichte hat das, was quasi einfach gebraucht wurde, was sich irgendwie auf unterschiedlichen Umständen als bewährt hat und so weiter. Und im Endeffekt ist eigentlich die Geschichte in einer gewissen Willkür dafür verantwortlich, was wir nun als neutestamentliche Schriften haben. Und wenn jetzt irgendwie in der Archäologie ein dritter Brief von Paulus an die Korinther gefunden wird, dann könnte man vielleicht nochmal neu überlegen, ob das noch mit dazugehört oder nicht. Ist die Geschichte, geschichtliche Forschung, ist das sozusagen die Grundlage für den neutestamentlichen Kanon? Wir haben in unserem Bekenntnis ein sehr wichtiges Statement, und zwar im ersten Kapitel, im vierten Absatz, da heißt es: Die Autorität der Heiligen Schrift, deretwegen man ihr glauben und gehorchen soll, beruht nicht auf dem Zeugnis irgendeines Menschen oder einer Gemeinde, sondern vollständig auf Gott, der die Wahrheit selbst ist, als ihrem Autor. Sie muss also deshalb angenommen werden, weil sie das Wort Gottes ist. Hier ist genau dieser Aspekt angesprochen. Ja? Nicht irgendein Mensch kann einfach sagen, ach ja, das ist Wort Gottes, das ist, gehört zum Kanon und das nicht. Auch keine Gemeinde hat die Befugnis, einfach zu sagen, das gehört zum Kanon und das nicht, sondern weil es das Wort Gottes ist, muss es angenommen werden. Und dann im fünften Absatz heißt es, wir können zwar durch das Zeugnis der Gemeinde Gottes zu einem hohen und ehrerbietigen Wertschätzung der Heiligen Schrift bewegt und angeleitet werden, also die Geschichte kann uns zeigen, hier, da ist eine große Wertschätzung, auch das himmlische Wesen ihres Inhalts, die Wirksamkeit ihrer Lehre, die würdige Stil, die Übereinstimmung aller ihrer Teile, der Zweck des Ganzen, der darin besteht, Gott alle Ehre zu geben, die vollständige Offenbarung des einzigen Heilswegs für den Menschen, viele andere unvergleichliche Vorzüge und ihre gänzlichen Vollkommenheit sind Gründe, durch die sie selbst sehr deutlich beweist, dass sie das Wort Gottes ist. Also man kann auf viele Dinge innerhalb der Bibel hinweisen und sagen, ach ja, schaut einmal, wie wunderbar einheitlich das ist, wie wunderbar es hier zusammengefügt ist, wie es eine Lehre ist und so weiter und so fort. Aber unser Bekenntnis sagt, auch wenn das Hinweise sind, ist das noch nicht die Grundlage, sondern trotzdem wird unsere volle Überzeugung und Gewissheit bezüglich der unfehlbaren Wahrheit und göttlichen Autorität derselben durch das innere Wirken des Heiligen Geistes hervorgebracht, der durch das Wort und mit dem Wort in unseren Herzen davon Zeugnis gibt. Das heißt, die Anerkennung, die Unterscheidung zwischen Wort Gottes und Nicht-Wort Gottes, zwischen dem, was zu dem neutestamentlichen Kanon gehört und was nicht zum neutestamentlichen Kanon gehört, da kann man sehr, sehr viele Dinge betrachten. Ja, die historischen Zusammenhänge, wie sich das entwickelt hat in der Geschichte der Gemeinde. Wir können betrachten die inhaltlichen Dinge, wie sich die Linien, der Heilsweg wunderbar zusammenfügt und so weiter. Aber letztendlich ist es das Zeugnis des Heiligen Geistes, der durch das Wort selbst beweist, dass es das Wort Gottes ist. Ja, die Reformatoren sagten, die Schrift ist selbst beglaubigend. Autopistes. Sie beglaubigt sich selbst. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was die Reformierten aufgebracht haben. Denn wenn die Gemeinde die Autorität hat, die Schrift zu beglaubigen, steht die Gemeinde über der Schrift. Oder wenn die Geschichte die Autorität hat, die Schrift zu beglaubigen, steht die Geschichte über der Schrift. Ja, jeder, wenn ein Notar ein Dokument beglaubigt, dann ist die Autorität des Notars das, was die Schrift beglaubigt. Und weil der Notar anerkannt ist und eine größere Autorität hat, gewinnt dieses Dokument dann an Glaubwürdigkeit. Und so ist es aber sehr, sehr gefährlich zu argumentieren. Gewinnt das Wort Gottes Glaubwürdigkeit durch das Zeugnis eines Menschen? Die Reformatoren sagten, nein, die Schrift, sie beglaubigt sich selbst. In der Schrift offenbart Gott sich selbst. Und genauso wie Gott sich in der Natur geoffenbart hat und es einfach selbstbeglaubigend ist. Wir können in die Natur schauen und sagen, hier sehen wir die Offenbarung Gottes. Hier sehen wir, und wir können auch viele einzelne Dinge betrachten, aber es ist im Endeffekt nicht etwas, wo wir noch einen Geologen befragen müssten oder irgendeine andere Instanz, um zu sagen, kannst du beglaubigen, dass das von Gott ist? Nein, es ist selbst offenbaren. Gott bestätigt sich selbst durch sein eigenes Werk. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Im Endeffekt wird es beglaubigt, weil es Wort Gottes ist. Und weil es durch die Kraft des Heiligen Geistes selbst bestätigt, dass es das Wort Gottes ist. Die Grundlage für den neutestamentlichen Kanon liegt also nicht, wie einige behaupten, in der Notwendigkeit oder diesen Entscheidungen der Gemeinde im 2., 3. oder 4. Jahrhundert, sondern in dem gnädigen Ratschluss des selbst offenbarenden Gottes. Gott hat beschlossen, sich selbst zu offenbaren. Und sein Wort hat die göttliche Autorität in sich selbst. Die Autorität wird nicht von jemand anderem in das Wort hineingetragen, sondern weil es das Wort Gottes ist, hat es Autorität von Gott. Genauso wie neue Wortoffenbarungen die großen Taten in der Heilsgeschichte des alttestamentlichen Volkes begleiteten, bedenkt all die Bündnisse, die Gott gemacht hat, all die großen Befreiungen und so weiter. Ja? Es gab immer diese Stoßzeiten, wo Gott dann durch Propheten gesprochen hat, geoffenbart hat. Und so wurde auch mit dem größten Heilshandeln in Christus, dem Messias, diesem neuen Bund, auch eine neue Wortoffenbarung gegeben von Gott. In Titus 1, Vers 3, da heißt es, schreibt Paulus, zu seiner Zeit aber hat er, Gott, sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Die Predigten von Paulus, die Predigten der Apostel, es waren Offenbarungen Gottes in Begleitung dieses Heilshandelns in Christus. Und nun finden wir das Konzept, das Verständnis von Kanon natürlich nicht erst in Bezug auf die neutestamentlichen Schriften, sondern bereits auf die alttestamentlichen Schriften. Auch wenn es nicht immer schon Kanon genannt wurde, der Begriff hat sich erst ein bisschen später, aber schon zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel hatten sie ein ganz klares Verständnis davon, dass es eine Sammlung an Gottes Wort, an heiligen, an inspirierten Schriften gibt, die für sich erst einmal abgeschlossen sind. Ja, eine klare und begrenzte Sammlung an Schriften. Und zwar die 39 Bücher des Alten Testaments. Es gibt einige Hinweise, wenn Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, dann meint er tatsächlich das gesamte Alte Testament. Ja, und wenn Jesus immer wieder auf das Gesetz eingeht, das ist eine Bezeichnung für im Grunde das ganze Alte Testament. Und sie hat eine sehr, sehr klare Vorstellung, was das ist. Es gibt den jüdischen Geschichtler, Historiker Flavius Josephus, einer der bekanntesten aus dem 1. Jahrhundert. Und er schreibt in seinem Brief Contra Appionem eine interessante Aussage über den alttestamentlichen Kanon. Er schreibt, die Tatsache, dass es bei uns nicht gestattet ist, Geschichte zu schreiben, hat zur natürlichen, ja zur notwendigen Folge, dass unsere Schriften keine Abweichungen aufweisen, weil nur die Propheten, die in weiter Vergangenheit zurückliegenden Geschehnisse erzählen, die sie aufgrund göttlicher Erleuchtung erfahren haben, die Zeitgeschehnisse dagegen so, wie sie sich vor ihren Augen abgespielt haben, dies hat, wie gesagt, zur natürlichen Folge, dass es bei uns keine Unzahl von abweichenden und widersprechenden Büchern gibt, sondern nur 22, die die Annalen aller Zeiten enthalten und die ein gerechtes Vertrauen genießen. Da muss man zu sagen, mit den 22 Büchern, die Josephus kennt, ist eine andere Zählung für die 39 Bücher, die wir kennen. Also die 12 Propheten, die 12 kleinen Propheten galten als ein Buch, das 12-Propheten-Buch. Richter und Ruth war ein Buch zusammen, Samuel, die beiden Samuel-Bücher ein Buch, die beiden Könige, die beiden Chronik, Esra und Nehemia war ein Buch, Jeremia und die Klagelieder ein Buch. Also ist nur eine andere Zählung, die, wenn er von den 22 Büchern schreibt, dann ist es genau die gleiche Anzahl wie die 39, die wir kennen. Und er zählt hier auf. Das sind zunächst die Bücher Moses, 5 an der Zahl, die Gesetz und die Überlieferung von der Erschaffung des Menschen bis zu seinem eigenen Tode enthalten. Es ist dies eine Periode von ca. 3000 Jahren. Vom Tode des Moses an bis auf Artaxerxes, den persischen König, den Nachfolger des Xerxes auf dem persischen Throne, haben die Propheten, die nach Mose kamen, die Geschichte zu ihrer Zeit in 13 Büchern erzählt. Die 4 letzten enthalten Hymnen an Gott und sittliche Vorschriften für den Menschen. Von Artaxerxes bis auf unsere Tage wurden zwar alle Geschehnisse aufgezeichnet, doch erkennt man diese Büchern nicht dieselbe Glaubwürdigkeit zu wie die vorausgehenden, weil die Propheten nicht mehr lückenlos aufeinander gefolgt sind. Dieser Tatbestand beweist, mit welchem Respekt wir an unseren eigenen Büchern herangehen. Nach Ablauf so vieler Jahrhunderte hat es niemand gewagt, ihnen etwas anzufügen oder an ihnen etwas zu ändern. Jedem Juden ist es von Geburt an eine Selbstverständlichkeit zu denken, dass diese Bücher den Willen Gottes enthalten, sie zu achten und notfalls freudig für sie zu sterben. Man hat schon viele von ihnen gesehen, die sich lieber gefangen nehmen ließen und Folterungen und jegliche Todesart in den Amphitheatern auf sich nahmen, als dass sie auch nur ein Wort gesprochen hätten, das den Gesetzen oder denen ihres beigefügten Annalen widersprochen hätte. Also, im ersten Jahrhundert ist für Josephus völlig klar, es gibt eine ganz feste Sammlung an Büchern des Alten Testaments, die Gott eingegeben hat, und er sagt, und zwar in einer Fortfolge von Propheten. Alle Bücher des Alten Testaments, selbst wenn sie teilweise die Autoren gar nicht genannt werden, aber für Josephus ist klar, das müssen alles Propheten gewesen sein, die von Gott eingegeben waren. Und auf der Grundlage von den 5 Büchern Mose, in Deuteronomium 18, da spricht Mose selbst, dass nach ihm Propheten kommen werden, bis auf Christus hin, ja, eine Reihe von Propheten. Er gibt dann manche Kennzeichen, wie sie geprüft werden sollen, aber im Grunde liegt hier die Grundlage dafür, für den alttestamentlichen Kanon. Es sind die Propheten, die auf Mose folgen, die das weiterführen sollen und als Wort Gottes autorisiert sind, das Wort Gottes aufzuschreiben, die Geschichte hier aufzuschreiben. Und dann, danach, die 400 Jahre bis Christus, da wurde nichts hinzugefügt. Warum? Weil es keine Propheten mehr gab. Sehr, sehr klares Verständnis. Hier ist etwas abgeschlossen und hier wird nichts mehr hinzugefügt. Es gibt auch im Talmud gibt es ein Traktat, das heißt Baba Batra, und da heißt es, die Rabbinen lehren, die Ordnung der Propheten ist Josua und Richter, Samuel und Könige, Jeremia und Hesekiel, Jesaja und die 12. Die Ordnung der Schriften ist Ruth und das Buch der Psalmen und Hiob und Sprüche, Prediger und Klagelieder, Jeremia und Klagelieder und so weiter. Bis hin zu den Schriften von Esra und dann Chronik. Und wer schrieb sie? Mose schrieb sein Buch und die Parasche über Bilam, also Biliam und Hiob. Josua schrieb sein Buch und 8 Verse in der Tora. Samuel schrieb sein Buch und Richter und Ruth. David schrieb das Buch der Psalmen durch 10 Älteste, durch den ersten Menschen, durch Melchisedek und durch Abraham und durch Mose und durch Hemam und durch Jedutun und durch Asaf. Und durch die 3 Söhne des Korach, Jeremia, schrieb sein Buch und das Buch Könige und Klagelieder, Hiskia und seine Versammlung schrieben Sprüche und Prediger. Die Männer der großen Synagoge schrieben Hesekiel und die 12 und so weiter. Esra schrieb sein Buch und die Geschichtsregister bis Chronik, bis auf sich. Und wer führt es weiter? Nehemias, der Sohn des Hakalja. Und dann heißt es im babylonischen Talmud, im Sanhedrin 11, nach dem letzten Propheten Haggai, Zacharia und Maleachi gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. eine solche, genau, wie ich der Heilige Geist von Israel. Das heißt, seitdem, in diesem anderen Traktat wird sozusagen bezeugt, also alles, was im Alten Testament geschrieben ist, es wurde von irgendwelchen Propheten aufgeschrieben. Ja? Und dann heißt es, und nach Maleachi, da gab es keine Propheten mehr. Da wich der Heilige Geist. Und all die Schriften, die danach noch gekommen sind, wir hatten einige schon betrachtet, Makkabäer, und auch das, was heute noch als apokryphe Bücher in den römisch-katholischen Bibeln enthalten ist, mit dem Buch Tobit und so weiter und der Drache und der Bel und so, Hinzufügungen zu Esther und all dergleichen. Es wurde niemals im jüdischen Kanon aufgenommen. Es war niemals beglaubigt und es ist eigentlich sehr, sehr deutlich, dass es dass ganz klar dieses Verständnis ist, auch zu der Zeit, als es geschrieben wurde, es gab keine Propheten und deswegen ist es nicht das inspirierte Wort Gottes. Auf dieser Grundlage aber sehen wir im das Neue Testament, Jesus selbst, er bestätigt den alttestamentlichen Kanon auf beeindruckende Weise. Zum Beispiel heißt es in Lukas 24, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose, in den Propheten und Psalmen. Das ist die gewöhnliche Dreiteilung des alttestamentlichen Kanons. Ja. Und dann heißt es in Matthäus 23, ab Vers 34, deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, das ist 1. Mose, von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Zechariah, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen den Tempeln und dem Altar ermordet habt, wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Zechariah kommt am Ende von 2. Chronik 24 vor, wie er ermordet wurde. Und in der jüdischen Reihenfolge ist das Chronikbuch als letztes. Das heißt, was Jesus hier macht, ist, er sagt, von Abel, dem ersten Märtyrer, bis zu dem letzten Märtyrer, im 2. Chronik, im Alten Testament, und damit bestätigt er den ganzen alttestamentlichen Kanon von den 39 Büchern. Und nun finden wir im Neuen Testament eine Bestätigung, auch eine Weiterentwicklung. Und zwar mit der Sendung Jesu beginnt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, da schreibt Hebräer, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ja, also hier, aufbauend auf den Kanon des Alten Testamentes, sagt der Hebräerbrief nun, er hat geredet im Sohn. Und es gehört zu dem Auftrag Jesu, die rettende Botschaft Gottes zu bringen. Das Wort wurde Fleisch. Ja, es kam zu uns. Und diesen Auftrag hat er vollendet, in der Wahl der Apostel, die er zu seinen Repräsentanten autorisierte. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Konzept. Hermann Ridderbus, ein reformierter Theologe, er sagt, heutzutage wird sehr, sehr häufig gedacht, die Entstehung des neutestamentlichen Kanons, die ist irgendwie so eine Art Reaktion auf das Heilsgeschehen, eine Art Nachgang des Heilsgeschehens. Gott hat Jesus auf die Welt gesandt, er ist gestorben, er ist auferstanden, er hat seinen Geist ausgegeben und dann irgendwann danach, aufgrund von unterschiedlichen Notwendigkeiten im Laufe der normalen Kirchengeschichte, ist dann der neutestamentliche Kanon entstanden. Und er sagt, nee, die Entstehung des neutestamentlichen Kanons gehört zum Heilsgeschehen Christi dazu. Es gehört zu der Heilsgeschichte Gottes hinzu. Und wir finden das direkt in Jesu Wirken, in Jesu Dienst schon verankert, dass deutlich ist, er setzt hier die Grundlage für die Weitergabe, für den neutestamentlichen Kanon. In Matthäus 10, Vers 40, da sagt er zu seinen Jüngern, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Die Sendung Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat, sie soll weitergehen über die Apostel, über seine Jünger. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wir haben hier ein Verständnis des Repräsentanten, der Vermittler, der Überbringer einer Botschaft. Er soll so gewertet werden wie der Sender selbst. Ja? Oder in Johannes 20, Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Hier ist eine ganz exklusive, besondere, betonte Aussendung der Apostel, die sozusagen das Heilsgeschehen, die Heilssendung durch Christus, die daran Anteil haben sollen, die eine Funktion ausführen sollen. Und ihre Aufgabe war es, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, finden wir dann in den Abschiedsreden im Johannesevangelium, sich an alles zu erinnern, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und wir lesen am Ende vom Lukas-Evangelium, Lukas 24, Vers 45, da öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so muss der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, Anfang von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Also erst verstanden sie die Schriften, den alttestamentlichen Kanon. Sie sollten alles verstehen, auch in der Art und Weise, wie es auf Christus hinweist. Und dann sollten sie die Verheißung empfangen durch den Geist, dass sie sich an alles erinnern, was Christus ihnen gesagt hat. Jesus selbst hat nichts aufgeschrieben. Ja? Sie sollten sich aber durch die Kraft des Heiligen Geistes an alles erinnern, was Jesus gesagt hat, und nun selbst verkündigen. Diese Botschaft autorisiert weitergeben. Ihr seid meine Zeugen. Wir müssen das verstehen wie in einem Gericht, wo Zeugen geladen werden, um unter Eid auszusagen, was geschehen ist, was sie gesehen haben. Und tatsächlich finden wir das in ganz vielen Stellen, wo gesagt wird: Ja, wir haben selbst gesehen und wir haben selbst gehört und wir haben sogar betastet. Ja? Wir sind Augenzeugen hiervon. Es wird ganz klar betont, die Apostel, sie waren die Autorisierten, die bevollmächtigten Zeugen von Christus und seiner Botschaft. Und sie sollten dann Zeugen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und die Predigten der Apostel, sie wurden mit der Zeit verschriftlicht. Also das, was die Apostel am Anfang gepredigt haben, verkündet haben, mündlich verkündet haben, es wurde mit der Zeit aufgeschrieben. In 2. Petrus 3, Vers 1 heißt es: Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte, das heißt Auslegung des Alten Testaments, das, was auf Christus hinweist. Und schaut mal, was er jetzt sagt: Damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Das, was die Apostel hier sagen, es ist das Gebot, es ist der Befehl, es ist das Wort Christi, eures Herrn und Retters. Hier spielt die Autorität Gottes mit. Die Autorität Jesu wird in den Predigten der Apostel ausgedrückt. Und sie stehen auf einer Stufe mit den alttestamentlichen Propheten. Paulus und die anderen Apostel, sie schrieben ebenso, wie sie predigten, indem sie in diesem Bewusstsein, dass Jesus sie beauftragt hat. Dass sie eine Autorität verliehen bekommen haben von Jesus selbst. Es gehörte zu den Kriterien des Apostolats, des Apostels, dass sie von Jesus selbst beauftragt wurden. Ja, und Paulus sagt so: Ich bin noch wie eine verspätete Geburt, ist Christus mir noch als Letzten begegnet. Aber er wurde direkt, persönlich von Christus beauftragt. Und von Anfang an wurde die volle Autorität der Apostel anerkannt, das Wort Gottes weiterzugeben. Und sie waren sich selber ihrer Autorität bewusst. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 heißt es: Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, das Wort der Kunde, also das verkündigte Wort, das gepredigte Wort, als ihr das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Paulus war sich sehr bewusst, das, was er predigt und auch das, was er schreibt, ist Gottes Wort, weil die Autorität Jesu Christi in diesem Wort, in der Verkündigung enthalten ist. Ja, er schreibt dann ja auch später den Thessalonichern, dass sie seinem Wort befolgen sollen, entweder mündlich oder durch einen Brief. Ja, es hat die gleiche Autorität. Und diese Anerkennung dieser, der Autorität, der besonderen und exklusiven Autorität der Apostel, weil sie Jesus und seine Autorität repräsentierten, die finden wir schon ganz früh in den auch in den nachapostolischen Kirchen, bei den Kirchenvätern, bei den nicht-apostolischen Schreibern. Einer der frühesten, den wir kennen, der bekannt ist, ist der Clemens von Rom, war ein Bischof in der Gemeinde in Rom. Und in seinem Brief an die Korinther, im ersten Brief an die Korinther, da schreibt er: Die Apostel haben uns das Evangelium verkündet, das sie vom Herrn Jesus Christus bekommen haben. Also sie haben es empfangen, wie so ein Gut, wie eine Ware, die sie ganz rechtmäßig übertragen sollen. Vom Herrn Jesus Christus bekommen haben. Jesus Christus aber ist gesandt von Gott. Christus ist also von Gott und die Apostel von Christus gesandt. Beides ist demnach geschehen in aller Ordnung nach dem Willen Gottes. Sie erkennen ganz klar, das gehört hier zu dem Heilsgeschehen Gottes. Gott hat Christus gesandt, Christus hat seine Apostel gesandt und sie haben das Wort Jesu verkündet. Und dann schreibt er später in dem gleichen Brief: Nehmt den Brief des seligen Paulus, des Apostels. Was hat er euch im Anfang seiner Predigt geschrieben? Wahrhaft vom Geiste angeregt hat er euch belehrt über sich selbst und über Kephas und über Apollo, weil ihr auch damals Parteien gebildet hattet. Also er sagt hier auch ganz deutlich: Paulus, der Apostel. Und er selbst rechnet sich nicht als einen Apostel. Ja, er grenzt sich ab. Er ist ein Bischof, ein Aufseher in der Gemeinde, aber er sieht sich nicht als Apostel oder in irgendeiner ähnlichen Autorität, sondern er weiß, Christus hat die Apostel gesandt. Nun, wie kam es zu der Anerkennung der neutestamentlichen Schriften? Als Wort Gottes an den Menschen ist das inspirierte Wort selbst beglaubigend. Ich habe es gerade schon genannt. Wir können also sagen, der Kanon des Neuen Testaments hat sich selbst in der Gemeinde ausgewiesen und bestätigt. Da war niemand, der gesagt hat, diese Schriften nehmen wir und diese Schriften verwerfen wir. Es gab kein Konzil. Manchmal wird es der Voltaire, dieser Spötterphilosoph, er sagte, ach, die haben doch nur da irgendwie in einem Konzil ein paar Schriften in die Mitte geworfen und was in den Kreis gelangte, das haben sie dann als Neues Testament ganz willkürlich genommen. Und das denken viele heute immer noch, dass es irgendwie nur sozusagen von einigen Männern einfach entschieden wurde und der Gemeinde übergestülpt wurde. Einfach gesagt wurde, das müsst ihr jetzt glauben, fertig, aus. Aber tatsächlich ist die Geschichte beschreibt oder bezeugt, dass es eben anders war. Die Schriften haben sich selbst beglaubigt. Das aber über einen Prozess. In den geschichtlichen Dokumenten erfahren wir durchaus, dass es über die Jahrhunderte verschiedene Herangehensweisen gab und in den Ortsgemeinden auch unterschiedliche Meinungen über einige Bücher des Neuen Testaments. Und solche Uneinigkeiten sind gar nicht verwunderlich. Ja, wenn es jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt einfach klar wäre, so die 27 Bücher des Neuen Testaments, das sind sie, dann wäre klar, das hat jemand hier einfach übergestülpt, fertig, aus. Da hat irgendjemand gesagt, ich bin hier befugt und ich entscheide das jetzt und so ist es. Gerade die Tatsache, dass es hier über einen Prozess lief, zeigt und bezeugt, dass es eben die Schriften selber waren, die sich beglaubigt haben über die Zeit in den Gemeinden. Und diese Uneinigkeiten sind eben nicht verwunderlich, weil man bedenken muss, in diesem Prozess der Anerkennung waren rund 30 Schriften involviert, also die 27 neutestamentlichen Briefe und dann noch so ein paar, die mitkursierten, wo man halt dachte, gehören sie dazu oder nicht. Die neutestamentlichen Schriften wurden über einen Zeitraum von etwa 50 Jahren an unterschiedlichen Orten geschrieben, in ganz unterschiedlichen Ecken des Römischen Reiches damals. Und wir hatten noch keine E-Mail, noch kein Internet, das mit dem Umherschicken, das war ein bisschen aufwendiger. Aber diese Briefe, sie kursierten etwas unkontrolliert, dann gingen sie von Gemeinde zu Gemeinde, sie zirkulierten. Ja, finden wir sogar schon bei den Paulusbriefen, wo er sagte zu den Kolossern, dass sie auch den Brief weitergeben sollen, dass sie auch den Brief von Laodicea lesen sollen und so weiter. Also sie wurden schon in den Gemeinden gelesen, sollten neben den alttestamentlichen Propheten, sollten diese Briefe schon zu der apostolischen Zeit gelesen werden. Sie kreisten schon innerhalb der Gemeinden. Aber es ist klar, da wo sie geschrieben wurden, da wo sie verfasst wurden oder wo sie hingesendet wurden, da wurden sie erstmal mehr gelesen als in den anderen Ecken des Römischen Reiches. Und so gab es dann unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie manche Briefe als Wort Gottes anerkannt wurden und wie sehr manche Briefe auch gelesen werden konnten. In den Überlegungen, welche konkreten Bücher des Kanons des Neuen Testaments den Kanon des Neuen Testaments ausmachen sollten, hat die Gemeinde nicht einfach von oben herab bestimmt oder die Bücher ausgewählt, die ihnen am besten gefielen, sondern die Gemeinde sah sich selbst nur dazu befugt, die Schriften anzunehmen und anzuerkennen, welche Gott bereitet hat, welche Gott inspiriert hat, nämlich als Bücher durch die Apostel und ihrer direkten Mitarbeiter. Also die Gemeinde war sich sehr, sehr im Klaren, als Schriftkanon gegenüber dem alttestamentlichen Schriften kann auch nur das angenommen werden, was Gott eingegeben hat, was Gott inspiriert hat. Es muss das Wort Gottes sein, nicht einfach nur das, was uns vom Inhalt her gefällt. Und deswegen haben sie verstanden, hier muss die Autorität, hier muss das Wort Jesu Christi enthalten sein, was er auch den Aposteln und den direkten Mitarbeitern der Apostel sozusagen übertragen hat. Irenäus schreibt, einer der Kirchenväter, in Adversus Hereticus, von keinem anderen als von denen, durch welche das Evangelium an uns gelangt ist, haben wir Gottes Heilsplan gelernt. Was sie zuerst gepredigt und dann nach dem Willen Gottes uns schriftlich überliefert haben, das sollte das Fundament und die Grundsäule unseres Glaubens werden. Frevelhaft ist die Behauptung, sie hätten gepredigt, bevor sie die vollkommene Kenntnis besessen hätten, wie jene zu sagen sich erkühnen, die sich rühmen, die Apostel verbessern zu können. Nicht eher nämlich zogen sie aus bis an die Grenzen der Erde, allen die frohe Botschaft zu bringen und den himmlischen Frieden den Menschen zu verkünden, als unser Herr von den Toten auferstanden war und sie alle die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hatten, der über sie kam. Und dadurch empfingen sie die Fülle von allen und die vollkommene Erkenntnis. Und so besitzt auch jeder einzelne von ihnen das Evangelium Gottes. Matthäus verfasste sein Evangelienschrift bei den Hebräern in hebräischer Sprache, als Petrus und Paulus zu Rom das Evangelium verkündeten und die Kirche gründeten. Nach deren Tode zeichnete Markus, der Schüler und Dolmetscher Petri, dessen Predigt für uns auf. Ähnlich hat Lukas, der Begleiter von Pauli, das von diesem verkündete Evangelium in einem Buch niedergelegt. Zuletzt gab Johannes, der Schüler des Herrn, der an seiner Brust ruhte, während seines Aufenthaltes zu Ephesus in Asien das Evangelium heraus. Sie alle lehrten uns einen Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde, wie ihn Gesetz und Propheten verkünden, und einen Christus als den Sohn Gottes. Wenn also jemand ihnen nicht glaubt, dann verachtet er die Mitgenossen des Herrn, verachtet auch Christus den Herrn selbst, verachtet auch seinen Vater und ist durch sich selbst gerichtet, weil er in seinem Heile hartnäckig widerstrebt. Das aber tun alle Heretiker. Klare Abgrenzung. Da gab es, wenn jetzt irgendwie jemand meint, oh, hier kann noch die Offenbarung etwas fortgeführt werden, wir können die Apostel, wir müssen sie mal ein bisschen korrigieren in den einen oder anderen Dingen, dann sagt er, oh, ihr habt nichts verstanden von der Autorität, die Christus, die der Vater über Christus, über die Apostel gegeben hat, die allein befugt sind. Wir können den Heilsplan nur von ihnen bekommen. Sie sind die Befugten und deswegen ist das Wort Gottes nur in diesen Schriften enthalten. Kennzeichen. Es wird dann immer gesagt, auch in den geschichtlichen Betrachtungen, es gab dann die gewissen Kriterien der Kanonizität, was einfach die Gemeinden an Kriterien gesetzt haben, kam es von einem Apostel? Ist es älter, also schon aus dem ersten Jahrhundert? Hat es eine orthodoxe Lehre, eine rechtgläubige Lehre? Wird es in den Gottesdiensten gebraucht? Wird es universal anerkannt? Das sind solche Dinge, die immer mal wieder bei den Kirchenvätern auch genannt werden, wenn es darum geht, zu erwägen, ist das hier, gehört das zum neutestamentlichen Kanon oder nicht? Aber diese Kriterien dürfen nicht missverstanden werden. Hier hat sich nicht einfach ein Konzil zusammengesetzt und gesagt, okay, wir schreiben mal die Kriterien auf, die wir als Maßstab, die wir als Norm setzen, um die neutestamentlichen Schriften einzuordnen. Sondern es geht im Grunde darum, ist es hier das Wort Gottes? Und deswegen die Frage, kommt es von einem Apostel? Ist es älter? Ist es aus dem ersten Jahrhundert oder erst im zweiten Jahrhundert? Ist es die Lehre, die sowohl mit dem Alten Testament als auch den anderen apostolischen Schriften übereinstimmt? Es soll nur betonen, erkennt die Gemeinde, erkennt die Gläubigen die Stimme ihres Herrn hier. Wird erkannt, dass hier Christus in seiner Autorität spricht. Und davon, das sind sozusagen nur so äußere Kriterien, äußere Hilfen, die nur dazu helfen sollten, aber das eigentliche Kriterium, das wichtigste Kriterium, das Qualitätsmerkmal, das Wesensmerkmal war, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. In den neutestamentlichen Büchern erkannten die Christen, hier spricht Christus in seiner Autorität zu uns. Hier ist das Wort Gottes an uns. Und nicht einfach nur, weil irgendwie ein Apostelname drüber stand, wurden dann später viele Schriften fälschlich unter irgendwelchen Apostelnamen verbreitet. Das galt nicht, sondern zu sehen, spricht hier Gott durch seinen Geist zu uns, durch dieses Wort. Und das meine ich mit Selbstbeglaubigen, mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Und das hatte dann zur Folge, dass es in den Gottesdiensten gebraucht wurde, in den Gottesdiensten gelesen wurde, dass es allgemein anerkannt wurde. Aber das sind die Früchte, nicht die Ursache. Die Ursache ist, Gott beglaubigt sein Wort selbst. Die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die bekamen sehr schnell allgemeine Anerkennung, ohne größere Bedenken. Die Evangelien, und keines hat konkurriert. Heutzutage ist irgendwie das Thomas-Evangelium oder das Petrus-Evangelium und man denkt, oh, wir haben das fünfte Evangelium gefunden und so weiter. Es wurde nie anerkannt in den Gemeinden. Manchmal wird es zitiert von manchen Kirchenvätern, aber nie mit dem Bewusstsein, hier gibt es irgendwie eine göttliche Autorität oder dergleichen. Es hatte überhaupt nicht das Ansehen, wie die vier Evangelien, die auch uns bekannt sind. Wenn das Johannesevangelium zum Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, ist es ganz bemerkenswert, dass seine Worte schon im Jahre 110 in den Schriften von Ignatius von Antiochia, auch einem der frühen Kirchenväter, er zitiert das schon und er klingt an die Worte von Johannes und er kennt auch das Matthäusevangelium und wahrscheinlich auch das Lukasevangelium, so von dem, wie er schreibt. Es fand sehr, sehr schnell Verbreitung. Die Evangelien waren ganz schnell auch schon als eine Art Kompendium, als eine Sammlung, die in den Gemeinden kursierten. Und etwa zur gleichen Zeit empfängt auch Papias von Hierapolis in Kleinasien Berichte davon, wie die Evangelien entstanden sind. Er beschreibt auch, wie Matthäus erstmal auf Hebräisch geschrieben hat, beziehungsweise auf Aramäisch und das dann später übersetzt wurde und so weiter. Mitte des zweiten Jahrhunderts berichtet Justin der Märtyrer, dass die Evangelien, die er die Berichte der Apostel nennt, in den christlichen Gottesdiensten gelesen und ausgelegt werden, genauso wie die Schriften der Propheten. Ja, also schon sehr, sehr früh, nur wenige Jahrzehnte nach der apostolischen Zeit, ist klar, die Evangelien, sie werden schon in den Gemeinden gelesen und ausgelegt und haben den gleichen Rang wie das Alte Testament. Genauso wie die Propheten, die auf Christus hinweisen, werden nun die Evangelien gepredigt, ausgelegt, wo die erfüllen, was die Propheten verheißen haben. Einige Briefe von Paulus waren schon bekannt und als Heilige Schrift anerkannt zur Zeit der Apostel selbst. Weiß jemand, wie ich darauf komme? Erik. Ganz genau. 2. Petrus 3, Vers 16. Da nennt er die Briefe von Paulus und sagt, ja, manche sind von denen nicht ganz leicht zu verstehen. Aber er sagt, ja, die Irrlehrer, sie verdrehen seine Briefe genauso, ebenso wie die übrigen Schriften. Ganz spannend. Er meint also, die Briefe von Paulus, sie stehen auf einer Stufe mit den alttestamentlichen Schriften, mit dem Wort Gottes. Die Irrlehrer, sie verdrehen die Briefe von Paulus, des Apostels, und seiner Autorität von Christus her, sie verdrehen sie genauso wie die Worte der Propheten, die in der Autorität Gottes sprachen. Auch Clemens von Rom, wie gesagt, einer der ersten Kirchenväter, noch zum Ende des ersten Jahrhunderts, er kannte einige Briefe des Paulus. Er zitiert Paulus, er zitiert seinen ersten Korintherbrief und so weiter. Genauso waren die Paulusbriefe auch Ignatius und von Antiochia und Polycarp von Smyrna und ihren Lesern im frühen zweiten Jahrhundert bekannt und anerkannt. Zum Ende des zweiten Jahrhunderts, also gab es bereits eine Kernsammlung der neutestamentlichen Bücher bestehend aus 21 der 27 Bücher. Das heißt, innerhalb von kurzer Zeit, wenige Jahrzehnte nur nach dem Tod der letzten Apostel, waren schon 21 der 27 neutestamentlichen Bücher allgemein anerkannt, wurden gelesen in den Gemeinden und wurden bezeichnet auf einer Stufe mit dem alttestamentlichen Kanon. Die Christen haben natürlich in der ersten Zeit, das Alttestament war ihre Bibel. Ja, sie haben das nicht gesehen, als auch das gehört den Juden. Nee, sie wussten, das zeugt alles von Christus. Ja, und sie haben alles auf Christus ausgelegt. Und deswegen, das waren die ersten. Aber dann kamen die Predigten der Apostel hinzu, erstmal mündlich, aber dann mit der Zeit schriftlich. Und deswegen ist es klar, ein paar Jahrzehnte später, da gewannen dann diese schriftlichen Zeugnisse immer mehr Bedeutung. Und man realisierte immer mehr, das hier ist der neue, das sind die Schriften des neuen Bundes. So kam es schon im zweiten Jahrhundert zu diesen Begrifflichkeiten, Alter Bund und Neuer Bund, Altes Testament, anderes Wort für Bund, und Neues Testament. Ja, das heißt hier, die gehören zusammen, sie stehen auf einer Stufe, es ist Offenbarung Gottes. Allgemein anerkannt waren die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die 13 Briefe des Paulus, 1. Petrus, 1. Johannes und die Offenbarung. Schon sehr, sehr früh, wie gesagt, schon zum Ende des zweiten Jahrhunderts. Zu der Zeit waren der Hebräerbrief anerkannt in den östlichen Gemeinden, auch von Irenäus und Tertullian im Westen, aber in Rom wurde der Hebräerbrief angezweifelt, weil nicht klar war, wer hat das eigentlich geschrieben, von wem kommt es. Jakobus, 2. Petrus, 2. und 3. Johannesbrief und Judas, die wurden häufig ein bisschen angezweifelt, weil bei den frühen Kirchenvätern sie nicht zitiert wurden. Ja, also wir haben die Evangelien und die Paulusbriefe haben sie viel zitiert und so weiter. Aber diese kleinen Briefe, natürlich auch aufgrund der geringen Größe, die wurden halt so gut wie gar nicht zitiert. Und deswegen war man sich nicht ganz sicher, gehört das zum Wort Gottes? Haben die vorherigen Generationen das schon anerkannt als Wort Gottes? Doch bereits im dritten Jahrhundert wurden Bücher, sogenannte Kodizes, also nicht mehr die Schriftrollen, sondern so eine Art Handschriftensammlung, die dann aber zusammengebunden wurden, sie wurden angefertigt, also im dritten Jahrhundert, also 200 noch was nach Christus. Und diese Kodizes, die enthielten bereits alle sieben katholischen Briefe, also wir nennen ja Petrusbriefe und Jakobus und Judas und so, das nennt man die katholischen, die allgemeinen Briefe, ne, die nicht von Paulus sind. Die haben bereits alle sieben katholischen Briefe enthalten des Neuen Testaments. Und laut Eusebius waren alle sieben Briefe den meisten Gemeinden bekannt. Also die wurden in den Gemeinden bereits gelesen. Im dritten Jahrhundert können wir sehen, gab es hier schon eine allgemeine Anerkennung. Etwas außergewöhnlich ist die Sache mit der Offenbarung. Erst wurde sie ziemlich schnell anerkannt, bei Justin, bei Irenäus, dem Canon Muratori, einer der frühesten Schriften, die man gefunden hat, wahrscheinlich so um das Jahr 200, wo eben schon die meisten der neutestamentlichen Briefe mal aufgelistet wurden. Die erste Sammlung, wenn man so will, eines Kanons, eine Bezeichnung eines Kanons. Auch Tertullian, der Kirchenvater, und auch im Osten bei Clemens von Alexandrien und Origenes war die Offenbarung anerkannt. Aber wegen der Ausbreitung des Montanismus, das war eine Sekte, und die haben auch sehr mit bildlichen Offenbarungen, mit irgendwelchen Visionen und so weiter, der Montanus und seine zwei Prophetinnen sagten halt, sie sind das Sprachrohr des Heiligen Geistes und so weiter. Und das, was er sagte, er hat sich gerne auf die Offenbarung bezogen und sein Stil war halt ein bisschen ähnlich wie diese bildreiche, bildgewaltigen Prophetien in der Offenbarung. Und deswegen hat man gedacht, vielleicht muss man das doch nochmal ein bisschen genauer betrachten, ob das nicht in diese Richtung geht, wie diese Sekte der Montanisten. Ein Mitglied der römischen Gemeinde, ein römischer Schreiber namens Gaius, er kritisierte die Offenbarung im frühen 3. Jahrhundert, auch später Dionysius von Alexandrien. Vielleicht stammt die ja gar nicht von Johannes, dem Apostel. Und deswegen wurde das, obwohl es erstmal sehr verbreitet war, wurde es dann nochmal ein bisschen angezweifelt. Und deswegen fehlt es bei manchen Kanonlisten, gerade in den östlichen Gemeinden, in den westlichen Gemeinden wurde die eigentlich weiterhin anerkannt. Und kam dann noch, die ganze Sache wurde noch erschwert durch viele Schriften, besonders im 2. Jahrhundert und dann auch im 3. Jahrhundert, die verbreitet wurden, die den neutestamentlichen Büchern und manchen in manchen Bereichen ähnelten oder auch imitierten. Da gab es Schriften, die bewusst zitierten aus den Evangelien oder aus den Paulusbriefen oder bewusst ähnlich klangen, und sie haben dann auch ganz häufig gesagt, oh, das ist hier nochmal die Apostelgeschichte des Petrus oder die Apostelgeschichte des Paulus und das Evangelium von Petrus und von Andreas und von Thomas, und sie haben dann einfach immer diese Pseudonymen, nennt man das, ja, oder Pseudepigraphen, Pseudepigraphien, also das, was geschrieben wurde unter einem Pseudonym, ja, weil man dachte, so kann man das schön in den Gemeinden verteilen, wenn sie denken, das kommt von einem Apostel. Ja. Aber es war natürlich überhaupt nicht von den Aposteln, sondern erst im 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert geschrieben. Aber es sorgte dafür, dass die Gemeinde plötzlich noch viele andere Schriften mitprüfen musste und merken musste, oh, was ist jetzt hier Original und was ist hier Fälschung? Dazu gab es auch viele Schriften mehr so erbaulicher Natur oder Predigten so in Briefform, die dann bei den Christen gerne gelesen wurden, ja, der Hirte des Hermas oder so, von einem Bruder des Bischofs in Rom oder auch die Clemensbriefe von dem Bischof in Rom im 1. Jahrhundert noch, wo man dachte, oh, ist das vielleicht, die sind so nah an den Aposteln dran gewesen, gehört das vielleicht auch noch zur neutestamentlichen Schrift? Und die hatten eine gewisse Popularität. Auch manche aramäische Evangelien, wo man dachte, vielleicht war das die ursprüngliche Fassung von Matthäus und so weiter. Manche haben ganz eigenwillig so Materialsammlungen gemacht, so ganz vieles zitiert. Und deswegen gab es so einiges an Verwirrung, an Schwierigkeiten für die Gemeinde, zu gucken, was gehört jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich wirklich christliche Literatur, wo ist die Autorität Christi mit enthalten? Und wo nicht? Es gab eine Fülle von Büchern, mehr so auch in Romanmanier. Ich kenne heute noch die Kindheitsgeschichten von Jesus, ja, wo er dann irgendwie was mit irgendwelche Tonklumpen zu Vögeln gemacht hat oder umgekehrt. Und dann wurden auch aus falschen Motiven, auch teilweise um gnostische Lehren, um Irrlehren in die Gemeinden zu bringen, wurde versucht, mit fremden Lehren, fremden Auslegungen die Gemeinden zu beeinflussen. Ein Irrlehrer, Markion, der ist auch in die Gemeinde nach Rom gekommen, er kommt aus Kleinasien und hat mit dem Bischof dort gesprochen und seine Ansichten gelegt, und der hat gesagt, komm, bloß weg hier, also du, was du da sprichst, das ist völlig inakzeptabel. Aber er hat angefangen, sich selber einen Kanon zu basteln. Er hat gesagt, also das ganze Alte Testament verwerfen wir und ein paar Teile vom Lukas-Evangelium und das meiste von den Paulusbriefen findet er gut. Und alles Rest hat er einfach weggestrichen und gesagt, ach, das ist so sehr von den Juden beeinflusst, das gehört nicht zu Gott. Und er sagte, also der Gott im Alten Testament ist ein böser Gott und nicht der Vater von Jesus und so weiter. Und er hat sozusagen eine Liste erstellt, sich zusammengeschnibbelt, von dem, was er sagt, was jetzt neutestamentlich Kanon ist. Die Gemeinde war durchaus dadurch herausgefordert zu sagen, ja, nee, was ist hier das Original? Ja. Manche Schriften der frühen Kirchenväter oder auch der Gemeindeleiter wurden also auch überlegt, Brief des Barnabas, 1. und 2. Clemensbrief und so weiter. Aber um 240 nennt Origenes in einer Auslegung alle 27 neutestamentlichen Bücher als anerkannt. Origenes um 240, also Mitte des 3. Jahrhunderts. Bemerkt aber noch, manche Briefe sind noch ein bisschen unsicher bei manchen Gemeinden. Ja, Jakobus, 2. Petrus, 2. und 3. Johannes und Judas. Aber er selbst sagt, er glaubt, dass es schon dass es tatsächlich inspiriert ist, dass es tatsächlich Wort Gottes ist. Um 300 schreibt Eusebius von den Zweifeln, die einige zur Offenbarung haben und auch bei dem Hebräerbrief. Aber seine Kategorien, er unterteilt sie quasi in unbezweifelt, in diskutiert, aber den meisten noch bekannt und dann in zweifelhaft oder zu verwerfen. Und in diesen beiden Kategorien, unbezweifelt und diskutiert, aber den meisten bekannt, beinhaltet er nur die 27 neutestamentlichen Schriften, keine sonst. 300 nach Christus, im Grunde schon sehr, sehr deutlich, diese 27 Briefe, und da ist eigentlich nichts mehr, was direkt in Konkurrenz steht. Es gibt nur noch bei manchen die Frage, gehören sie dazu oder nicht, aber im Grunde schon keine mehr, die tatsächlich noch als konkurrierend gelten. Es hat sich also in der Geschichte deutlich herausgestellt in den Gemeinden, auch wenn manche nicht apostolischen Schriften oder manche Briefe, die eben nicht inspiriert waren, in manchen Gemeinden mal gelesen wurden, mit der Zeit wurden sie wieder verworfen. Es hat sich nicht durchgesetzt, sondern nur die Schriften, die wir auch im Neuen Testament haben, sie haben sich erhalten in den Gemeinden. Und zwar auf natürliche Weise, wenn man so will, äußerlich betrachtet, auf geistliche Weise, wenn wir die Autorität Christi und das Heilshandeln Gottes darin sehen, in dieser Vorsehung. Sie haben sich selbst beglaubigt, trotz so vieler Fälschungen, trotz so vieler Angriffe, trotz so vieler ganz bewussten Bewegungen, wo sie die in den Gemeinden eindringen wollten. Eusebius, er nennt noch 5 andere Bücher, die Taten des Paulus, der Hirte des Hermas, die Offenbarung des Petrus, den Barnabasbrief und die Didache, die vielen Christen bekannt waren, aber die als zweifelhaft zu bewerten sind. Also die nicht auf die gleiche Glaubwürdigkeit haben sollten, wie die tatsächlichen anerkannten neutestamentlichen Briefe. Und hier sehen wir ein ganz ähnliches Vergleich, wie Josephus bei dem alttestamentlichen Kanon gemacht hat. Ja, es gab dann auch andere, die haben auch geschrieben, aber sie haben nicht die gleiche Glaubwürdigkeit. Und zwar sind es keine prophetischen Schriften, es sind nicht von Gott eingegebene Schriften. Sie sind nützlich, sie sind vielleicht interessant, sie sind historisch interessant, aber es ist eben nicht die gleiche Ebene. Im Kanon Muratori, also so um 200, da heißt es sogar, da werden dann auch manche noch erwähnt, die von den gnostischen Schriften, den Brief des Valerius und so weiter, und er sagt, die dürfen nicht anerkannt werden, denn man soll doch auch nicht Galle mit Honig mischen. Ja, also ganz klar ein qualitativer Unterschied zwischen dem, was Christi Autorität beinhaltet und dem, was einfach menschlicher Natur ist. 367, wichtiges Datum, schreibt der Bischof von Alexandrien, Athanasius, der dann auch später in der Trinitätslehre nochmal wichtig war. Er schreibt einen Osterbrief, und zwar war so Sitte, ja, dass er dann an die unterschiedlichen Gemeinden einen Brief schrieb. Und er nimmt dieses Thema auf, diese Frage auf, welche Briefe sollten denn eigentlich in den Gemeinden im Gottesdienst gelesen werden? Welche Briefe sind denn jetzt wirklich das Wort Gottes? Und er gibt eine Liste an Büchern an, und die in der Gemeinde gelesen werden sollen, denen vertraut werden soll. Und diese Liste beinhaltet alle 27 neutestamentlichen Schriften ohne Ausnahme, ohne Zurückhaltung, ohne Zweifel. Er nennt noch andere Briefe, die zwar nützlich sind für den Unterricht, aber es sind keine heiligen Schriften. Er macht einen ganz deutlichen Unterschied. Diese 27 und alle anderen kann man manchmal, einige davon sind nützlich, kann man lesen, sind erbaulich vielleicht, aber sie sind nicht Gottes Wort. Und sie sollten nicht als Grundlage der Predigt dienen. Und dann später drei afrikanische Synoden Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts bestätigten genau diesen 27-teiligen Kanon des Neuen Testaments, am Ende auch in Hippo, wo der Augustinus Bischof war. Und Hieronymus hat dann diese 27 ins Lateinische übersetzt, die Vulgata. Und damit wurde es dann auch im ganzen lateinisch gesprochenen Gemeinden als unangefochtene Richtlinie und später dann auch im Osten, die dann ja noch mit der Offenbarung ein bisschen Probleme hatten. Wir sehen aber, es gab niemals einen Beschluss von irgendwelchen Bischöfen, die gesagt haben, wir erstellen jetzt mal Kriterien, was ist das Wort Gottes und was nicht. Oder wir setzen einfach mal zusammen, wir losen mal aus, was gehört zum Neuen Testament oder nicht. Sondern es war sehr, sehr deutlich, und das finden wir dann in diesen Schriften, es gab einen Prozess der Anerkennung, aber es war deutlich, dass das Wesensmerkmal, das, was anerkannt werden sollte, ist die Autorität Christi hier. Ist es das Wort Gottes an seine Kinder. Und es wurde nicht durch äußeren Druck oder Zwang, sondern aus sich selbst heraus hat es sich bestätigt, das, was sich in den Gemeinden erwiesen hat, bestätigt hat als Wort Gottes, das wurde dann nur noch im Nachhinein anerkannt. Ja, also was Athanasius gemacht hat, war nicht, ich gebe euch jetzt mal die Liste, die ich als Wort Gottes, sondern er sagte, nee, das sind die Dinge, die sich einfach als Wort Gottes herausgestellt haben. Und dann auch in den späteren Konzilien tatsächlich heißt es dann, die Schriften, die schon immer in den Gemeinden gelesen wurde. Es gibt keine Schrift im Neuen Testament, die irgendwie erst ein paar Jahrhunderte später mit hinzugerechnet wurde. Jede einzelne wurde mindestens teilweise in einzelnen Gemeinden schon von Anfang an als Wort Gottes gesehen, als Wort Gottes gelesen, als Wort Gottes gepredigt und hat dann aber mit der Zeit sich erwiesen, auch in der ganzen Christenheit, wenn man so will. Jesus hat seine Gemeinde auf dem apostolischen Wort aufgebaut. In 1. Petrus 1, Vers 23 lesen wir, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie das Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Das Evangelium, das verkündigte Wort, es ist das Wort Gottes. Die Gemeinden haben erkannt, ja, die 27 neutestamentlichen Bücher, sie sind das verkündigte Evangelium, sie sind das Wort Gottes, das verkündigte und aufgeschriebene Wort Gottes. Es bleibt erhalten als der bleibende Ausdruck des neuen Bundes, der mit Christus erfüllt ist, den schon die Propheten im Alten Testament angezeigt haben. Ja, es ist dieses alte und neue Bund, dieses Verhältnis ist sehr, sehr wichtig. Wir verstehen, das, was im Alten Testament prophezeit wurde, angekündigt wurde im Alten Bund, das erfüllt sich im Neuen Bund. Und deswegen finden wir all die vielen Zitate auch im Neuen Testament auf das Alte Testament, wo gesagt wird, hier, das wird erfüllt, das wird bestätigt. Nur die 27 Bücher des Neuen Testaments haben sich selbst erwiesen als original und zugehörig zu dem apostolischen Zeugnis. Sie beinhalten die Autorität Gottes, diese Vollmacht, die Christus seinen Jüngern gegeben hat. Sie haben erwiesen, dass sie das Wort Gottes sind an die universale Gemeinde durch die Generationen hinweg. Und hier sind die grünen Auen, auf denen die Schafe Christi aus den unterschiedlichen Herden der unterschiedlichen Gemeinden zur Ruhe kommen und die Stimme ihres Hirten hören, sich davon nähren und ihm folgen. Soweit. Amen.